Ein herzliches Willkommen im Advent. Letztes Jahr haben wir uns in der Adventszeit mit der Vorbereitung auf die Ankunft Jesu auseinandergesetzt. Wir haben uns angeschaut, was es bedeutet, sich auf die Ankunft des Königs vorzubereiten. Und jetzt stehen wir wieder am Anfang eines neuen Kirchenjahres. Es ist wieder so weit, dass wir uns vorbereiten auf dieses große Fest, auf Weihnachten. Vorbereiten auf das neue Jahr und vorbereiten auf die Botschaft des Evangeliums, die uns wieder neu näher gebracht wird. Das Kirchenjahr spielt bei uns in Freikirchen so eine Nebenrolle. So bei den großen Feiertagen wie jetzt letzte Woche oder jetzt in der Advents- und Weihnachtszeit, da bedienen wir uns, aber den Rest der Zeit lassen wir so ein bisschen liegen. Aber als das Kirchenjahr so entwickelt wurde, hat die Gemeinde versucht, das Evangelium in seinen Facetten das Jahr über immer und immer wieder näher zu bringen. Und die Adventszeit ist die Feier des Königs, die Ankunft des Königs. Jesus wird gefeiert und es wird sich darauf vorbereitet. Darum werden wir uns heute das Evangelium, diese zentrale Botschaft des Evangeliums, die Ankunft des Königs noch einmal genauer anschauen. Wir werden uns die Ankunft des ersehnten Königs Jesus anschauen und wie wir damit umgehen können. Und dazu haben wir einen Text aus Sacharja Kapitel 9. Es sind eigentlich nur zwei Verse, aber ich werde aus diesen zwei Versen so den roten Faden, den wir in den Prophetien von Sacharja im zweiten Teil sehen, versuchen aufzugreifen und uns für diese Adventszeit näher zu bringen. Und wir sehen in Sacharja 9, die Verse 9 und 10, ich lade euch ein mitzulesen, wenn ihr eine eigene Bibel habt, schlagt sie gerne auf. Das hier ist die Übersetzung der Basisbibel. Freue dich sehr, Tochter Zion, brich in Jubel aus, Tochter Jerusalem. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter, ein Retter ist er. Er ist arm und reitet auf einem Esel, einem jungen Esel, geboren von einer Eselin. Dann werde ich die Streitwagen aus Ephraim beseitigen und die Schlachtrosse aus Jerusalem. Wenn die Waffen des Königs zerbrochen sind, wird euer König Frieden stiften unter den Völkern. Seine Herrschaft reicht vom Meer bis zum anderen, vom Euphrat bis ans Ende der Erde. Mit diesen Worten kündigt Sacharja im zweiten Teil seines Buches den ersehnten König an. Sacharja ist so ein Prophet, der ab und zu auftaucht, meistens mit diesem Text an Palmsonntag. Ansonsten wissen wir nicht viele über ihn und jetzt kommt er sogar noch mal in der Adventszeit. Darum möchte ich ihn uns so ein bisschen näher bringen. Sacharja ist ein Prophet, der zu der Zeit wirkte, und zwar in Jerusalem, im Südreich dieses geteilten Israels, als die ersten Rückkehrer aus dem Exil aus Babylon zurück in ihre Heimat kehrten. Sie waren in Gefangenschaft, in der Fremde. Und dann kamen sie zurück und sahen, wie das Vertraute brach lag. Das gewohnte Leben fand nicht mehr statt. Die Stadtmauern lagen in Trümmern. Der Tempel war zerstört. Sie konnten nicht mehr leben, wie sie es eigentlich gewohnt waren. Es war alles kaputt. Und da diese große Unsicherheit, was ist denn mit dem, was Gott vorhergesagt hat durch Jeremia, durch Jesaja und durch die anderen Propheten? Was ist denn mit dem, was er uns versprochen hat? Wird es denn überhaupt nochmal eintreffen? Wird Gott treu sein und seinen Plan mit uns fortsetzen? Oder sind diese Bruchstücke, die wir hier gerade vorfinden, alles? Ist das alles, was Gott zu bieten hat? Und mitten in dieses Chaos hinein, mitten in diese Unsicherheit, mitten in die Zweifel, mitten in dieses Leben, was voll mit Bruch zusammenhängt, spricht Sacharja diese Worte und er spitzt es zu. Und diese Worte aus Sacharja 9 sind das Zentrum einer Dichtform. Diese Vision ist wie ein Trichter aufgebaut und das hier ist genau die Mitte. Die Ankündigung des Königs ist die Mitte. Vorher kündigt Gott an, hey, ich werde mein Königreich nicht fallen lassen. Ich bin am Wirken. Und er sagt unterschiedliche Dinge zu, aber das Zentrum bildet dieser König. Darauf ist dieses prophetische Wort ausgerichtet. Und er stellt ihn uns vor. Und er fordert Jerusalem in diesem Chaos auf: Freue dich, juble. Freue dich und juble. Das kennen wir Deutschen meistens nur, wenn Deutschland mal Weltmeister wird. Dadurch, dass das schon ein bisschen länger her ist, sind vielleicht noch die Bayern-Fans, die jubeln, weil sie immer mal wieder Meisterschaften gewinnen. Aber der Rest der Deutschen hat, glaube ich, diese Sache verlernt. Weil es gibt ja auch viele Dinge zum Klagen. Es gibt viele Dinge zum Klagen. Und jetzt zu jubeln, komische Aufforderung. Ich dachte, wir sollten uns besinnen. Nee, Zacharja sagt, wir sollten jubeln. Warum? Wir sollen uns freuen, denn der König kommt. Siehe, dein König kommt zu dir. Ein Gerechter, ein Retter ist er. Ein Helfer. Ein Gerechter und ein Retter. Er stellt uns diesen König vor. Und damit spricht er auf der einen Seite die Sehnsüchte an, die Menschen haben. Und auf der anderen Seite bricht er mit den Erwartungen, die Leute haben. Denn die Menschen sehnen sich nach einem gerechten Herrscher. Denn sie haben erlebt, wie Menschen, die nach ihrer Fasson versuchten, das Reich zu regieren, es in Grund und Boden gewirtschaftet haben. Und gerecht meint hier nicht das, was wir Deutschen unter gerecht verstehen. Gerecht im Sinne von, wenn du etwas falsch gemacht hast, dann wirst du dafür bestraft. Das ist ein juristisches Verständnis von Gerechtigkeit. Das ist nicht das, was die Hebräer darunter verstehen. Gerecht bedeutet für einen Hebräer, dass ein Mensch im Einklang, also in ganzen Beziehungen lebt zu Gott, zu seinem Umfeld und zu sich selbst. Das ist ein Gerechter. Ein Mensch, der nicht zerbrochen ist, nicht sich um sich selbst dreht, nicht versucht, irgendwelche Sachen gut zu machen, irgendwelchen Menschen zu gefallen, sondern er lebt in Einklang mit Gott und sich und der Umwelt. Und er ist ein Gott, der hilft, ein Gott, der eingreift, ein Gott, der etwas tut, was das Volk aus sich nicht tun kann. Und dann denkt man, ja, das ist doch toll. Aber im Gegensatz zu dem, was die Israeliten kannten, nämlich ein König, der vielleicht aufgrund seiner Familie, seiner Herkunft reich Einfluss hatte, ist er anders. Er ist arm und reitet auf einem jungen Esel. Was? Könige reiten nicht auf einem Esel. Könige reiten auf weißen Rossen. In Tadschikistan gibt es eine Legende, dass Alexander der Große, der nachweislich durch Tadschikistan durchgezogen ist, da beginnt die Legende, er ist wohl anscheinend an einem See vorbeigeritten und sein stolzes weißes Pferd, das sogar seitlich in eine Stadt einreiten konnte. Also jedes Mal, wenn eine Stadt erobert wurde, kam Alexander reingeritten. Das Pferd war so gut, dass es nicht gerade, sondern das ging seitlich und dann ritt es seitlich in die Stadt hinein. So kommt ein Eroberer. Und dann ist dieses Pferd in einem See in Tadschikistan ertrunken. Und dann wurde aufgebrochen zu werden, weil er verengt sich an einer Stelle. Und dieser See heißt bis heute Iskander Kul, weil angeblich sein stolzes Pferd dort ersoffen ist. So ist es mit Legenden. Aber da wurde deutlich, und die Tadschiken, die bürsten sich damit, dass hier ein Pferd von einem König, einem Eroberer ist. Und Jesus sagt, nö, brauche ich nicht. Ich nehme Esel. Ich bin groß genug. Ich bin der versprochen wurde. Ich brauche kein Streitross, denn ich werde auf eine andere Art und Weise regieren. In Einklang mit Gott, in Einklang mit mir und mit dem, was die Menschen wirklich brauchen. Ich brauche nicht Macht. Ich werde nicht mit Kraft, nicht mit Lobbyismus, nicht mit Geld, nicht mit Gewaltmanipulation oder Propaganda regieren. Ich werde als Gerechter regieren. Und dann werden die Streitwagen aus Ephraim beseitigt. Und was Zacharja deutlich macht, die letzten Spuren des Krieges, die letzten Spuren der Verwüstung, all das, was zu dieser Katastrophe geführt hat, wird weggenommen werden. Wenn die Waffen des Krieges zerbrochen sind, wird euer König Frieden stiften unter den Völkern. Und diese Hoffnung, die wir hier hören von Sacharja, diese Prophezeiung, die er dem Volk Israel primär verheißt, ist heute immer noch die Hoffnung, die Sehnsucht der Juden, die sich genau nach der Erfüllung dieses Wortes sehnen. Sie sehnen sich danach, dass endlich die Waffen nicht mehr zum Einsatz kommen. Jesus macht deutlich, oder der Prophet macht deutlich, es wird eine Zeit kommen, da wird dieser König eingreifen. Und die vollständige Erfüllung dieses Wortes ist noch ausgeblieben. Und doch feiern wir die Ankunft dieses Königs, der für Recht sorgt. Ein König, der für Frieden sorgt. Ein König, der lang ersehnt ist. Und die Menschen sehnen sich auch noch heute danach. Israel sehnt sich danach und sucht nach einem Herrscher, der sie endlich aus diesem Zyklus des Krieges und der Gewalt befreit. Und es werden immer wieder neue Hoffnungen geschürt, aber auch immer wieder enttäuscht. Das Neue Testament deutet diese Worte ganz eindeutig auf Jesus hin. Ganz eindeutig wird diese Prophezeiung auf Jesus hingedeutet. Dort ist es geschehen. Jesus hat keine Streitwagen weggebracht, aber er hat Frieden gebracht. Er hat Frieden gestiftet unter Völkern und er wird auf eine Art und Weise regieren, wie wir es uns nicht vorstellen können. Denn er wird aus Treue und Verbundenheit, aus Freundlichkeit zu dem Volk herrschen. Denn als, wenn Sacharja diesen Hirten, diesen König beschreibt, macht er das weiter in Kapitel 11, Vers 7. Also dort sagt Gott dem Volk zu, also kümmere ich mich um die Schafe, die geschlachtet werden sollten. Sie waren in einem erbärmlichen Zustand und für meine Aufgabe nahm ich zwei Hirtenstäbe. Den einen nannte ich Freundlichkeit und den anderen Verbundenheit. Mit beiden hütete ich die Schafe. Auf diese Art und Weise regiert dieser König. Mit Freundlichkeit, also einem wohlwollenden Menschen gegenüber, einem Wohlwollen, einem, ich will das Beste für euch. Ich will nicht das Beste für mich herausschlagen, sondern ich will das Beste für euch und Verbundenheit. Nicht ein, was juckt mich mein dummes Geschwätz von gestern, sondern ich habe euch meine Zusage gegeben. Ich bleibe an euch dran. Und diese Verheißung gilt Israel bis heute, aber sie gilt auch uns. Und sie gibt uns Mut. Da ist ein König, der regiert mit Freundlichkeit und Verbundenheit zu uns. Er will das Beste für uns. Und ganz gleich, wie dein Chaos aussieht, ganz gleich, wie dein Leben aussieht, mit wie vielen Bruchstücken es versät ist, er ist ein Gott, der mit Freundlichkeit, Verbundenheit in dein Leben eingreifen will. Und er will Frieden schaffen, er will es wieder herstellen. Weil es vielleicht durch die Folge der Sünde, den Tod, entstellt ist. Denn genau darum ringt Sacharja. Er sieht das Chaos und er sieht das Chaos der Menschen. Und er macht deutlich, dieses Chaos ist nicht einfach so hineingekommen, sondern dieses Chaos ist hineingekommen, weil der Tod in dieses Leben gekommen ist. Und nur der ersehnte König kann euch retten, er kann euch helfen, er kann euch herausziehen. Ihr werdet es nicht schaffen, euch selbst aus diesem Sumpf herauszuziehen. Ihr braucht jemanden, der euch herauszieht. Und er spricht darüber, wie das Volk eigentlich immer wieder in so einem Zyklus hineinkam, wo es sich selbst in den Tod, in den Zerbruch, in die Abhängigkeit, in die Zerstörung hineinbrachte. Wenn wir an Sünde denken, denken wir oft an eine Tat. Wenn die Bibel über Sünde und über Tod spricht, spricht sie von einer Macht. Die Sünde ist eine Haltung, wo der Mensch versucht, selbst zu regieren. Und nicht Gott regieren zu lassen. Und in dem Moment beginnt der Mensch, sein eigenes Glück zu suchen. Und die Tragik ist, dass er es dabei verliert. Und dadurch kommt Tod in das Leben. Und die Geschichte Israels ist genau das Zeichen dafür, Eigentlich bis heute. Da wollten Könige selbst regieren, sie wollten selbst die Macht haben, sie wollten zeigen, so sieht Herrschaft in Israel aus. Und sie entfernten sich von Gott, hängten sich an politische Partner, an Ägypten, wurden verraten und es kam Zerstörung. Vielleicht kennst du das auch von dir, dass du vor deinem Leben stehst und du siehst so viele Bruchstücke und du merkst, boah, ich schaffe es nicht allein. Dann gibt es eine gute Nachricht für dich. Da ist ein Retter. Da ist einer, der dein Leben ganz machen kann. Der in dein Leben eingreifen kann und der es heil machen kann. Er kann wieder Frieden stiften. Er kann das, was kaputt gegangen ist, vielleicht auch durch deine Taten oder durch die Taten anderer, wo jemand an dir schuldig geworden ist, der etwas gemacht oder gesagt hat oder etwas nicht gemacht oder nicht gesagt hat, was du dir eigentlich gewünscht hättest. Und da ist etwas kaputt gegangen, weil jemand an dir schuldig geworden ist, weil er dir etwas schuldig geblieben ist. Und er ist etwas kaputt und du sehnst dich danach, dass es wieder ganz wird. Sacharja erinnert das Volk und uns damit, es gibt eine Hoffnung. Da ist ein König, der kann wieder ganz machen. Das, wonach du dich sehnst, dafür gibt es eine Lösung. Und dieser König heißt Jesus. Dessen Ankunft feiern wir. Er ist der, der versprochen wurde. Er ist derjenige, der etwas ganz machen will, was wir nicht ganz machen können. Und dieser Tod und die Folge der Sünde kann ganz unterschiedliche Facetten annehmen. Die Facetten spiegeln Bruchteile dieses Todes wider. Man merkt schon im Leben, Tod ist hier nicht nur, oh, ich höre auf zu leben, sondern die Bibel spricht davon, dass der Tod ins Leben hineinkommt. Und obwohl der Puls noch schlägt, merkt man, man ist dem Tode nahe. Zum Beispiel bei Krankheit. In den Psalmen lesen wir das immer wieder. Ich bin krank, ich bin einsam und ich fühle mich, als wäre ich schon im Grab. Da ist eine Krankheit, da passiert etwas mit meinem Körper und ich kann es nicht mehr kontrollieren. Und ich merke, ich kann nicht mehr so leben wie früher und da ist so ein Vorgeschmack des Todes, da ist eine Trennung da. Aber wir sehen den Tod auch in Ausbeutung. Dort, wo Menschen ausgebeutet werden für den Profit anderer, sei es in der Prostitution, im Menschenhandel, wo Frauen wegen ihres Körpers ausgebeutet werden, nicht in Freiheit leben können, wo Menschen in Fabriken arbeiten, weil sie in Sklaverei geraten sind, heute nach wie vor, da merken wir, da ist Tod, da ist etwas in diesem Leben, das gehört da nicht rein. Wir erleben es in Misshandlungen, wo Worte tief hineingehen, vielleicht auch Taten und wo etwas im Menschen kaputt geht und man nicht mehr einfach so leben kann, sondern es gibt nur noch ein davor oder danach. Und danach ist irgendwie so ein trüber Schatten. Die Prophetie, die Sacharja gibt, und das ist das Wesen von Prophetie. Prophetie offenbart etwas, es zieht den Vorhang der Wahrnehmung zur Seite und sagt, so sieht die Realität Gottes aus. Das, was Sacharja hier macht, er sagt, die Trümmer, das Chaos, die Hoffnungslosigkeit, den Tod, den ihr wahrnehmt, das ist nicht das, was Gott eigentlich für euch vorgesehen hat. Das, was Gott eigentlich für euch vorgesehen hat, ist ein Leben unter diesem ersehnten König. Ein neues Leben. Und darum sagt er, freue dich, Tochter Zion, brich in Jubel aus. Und das sage ich euch auch, freue dich, FEG Extertal, freue dich, Deutschland, freue dich, Welt, denn siehe, dein König kommt zu dir. Er ist ein Gerechter, er ist ein Retter, er ist zwar arm gewesen und reitet auf einem Esel, auf einem jungen Esel, dem geboren von einer Eselin, aber er hat kein Schlachtross nötig, denn er ist dafür da, um dir aus dieser Zerbrochenheit herauszuhelfen. Dich zu begleiten durch diese Zerbrochenheit hindurch. Er ist da, um ein Reich aufzubauen, das geprägt ist von Frieden. Und zwar auf der ganzen Welt. Das ist dieser ersehnte König. Nimm diese Zusage mit. Nimm sie mit in deinen Alltag. Nimm sie mit in die Adventszeit. Und freue dich, dass da ein König ist, der dir hilft, der dich begleitet. Denn Gott sieht dein Ringen, er sieht deinen Zweifel, er sieht dein Scheitern, er sieht das, was dir noch fehlt. Und er möchte eingreifen. Aber wie geht es? Und genau damit ringt Sacharja. Denn wenn wir uns Sacharja anschauen, ist sein Buch und gerade der zweite Teil so eine Achterbahn der Gefühle. Verheißung und dann kommt Gericht und Verurteilung. Verheißung, Gericht und Verurteilung. Und du denkst, warte mal, was soll das hier? Aber in all dem ist immer ein Ringen und immer die Frage, lässt du diesen König auch König sein? Bist du diesem König treu? Ordnest du dich diesem König unter? Und genau mit dieser Frage beschäftigt sich Sacharja und fragt, heißen wir diesen König denn eigentlich auch wirklich willkommen? Denn er macht weiter und erzählt, wie Gott rettend eingreift, hier durch diesen König. Aber er macht deutlich, dass es auch ein Problem gibt. Und hier kommt ein Vers, den ihr vielleicht auch aus der Passionszeit kennt. Der Herr aber sagt zu mir, wirf sie, also den Lohn des Hirten, in die Schatzkammer. Was ist das, doch für eine stolze Summe? Mehr bin ich ihnen wohl nicht wert gewesen. So warf ich die 30 Silberstücke in das Haus des Herrn in die Schatzkammer. Und dieses Wort kommt, weil Sacharja sagt, dieser König kommt und ihr lehnt ihn ab. Und der Lohn für diesen Hirten, dass er dieses Reich bringt, sind 30 Silberstücke. Und ihr verratet ihn. Und darum sagt Gott, hier, nimm diese 30 Silberstücke, ich brauche sie nicht. Wirf sie in die Schatzkammer vom Tempel, die brauche ich nicht. Das Volk will diesen König nicht. Es lehnt ihn ab und er sagt, stattdessen gebe ich euch Hirten, die euch ausbeuten werden. Die werden das ihre suchen. Und Israel erlebt es aktuell. Da ist ein Hirte an der Spitze dieser Regierung, der wegen Korruption verurteilt wurde. Netanjahu regiert nicht immer zum Besten des Volkes, sondern für sich. Und das immer wieder. Und wir erleben, wie dieses Volk leidet. Da sterben Unschuldige. Da werden Unschuldige entführt durch diesen brutalen Terror, den sie da erleben. Aber das Problem ist, dass es da etwas ist, weil sie den Hirten verraten haben. Und es ist eine Warnung, nicht nur in Israel, sondern es ist ein Ruf. Nehmt diesen Hirten an, den ich euch geschickt habe. Und es ist gleichzeitig eine Warnung an uns. Ordnet euch diesem König unter, den ich euch geschickt habe. Aber Gott lässt sie nicht einfach im Stich, sondern er verheißt im Kapitel 12, Vers 10, dann werde ich meinen Geist ausgießen über die Nachkommen Davids und die Bewohner Jerusalems. Der wird sie mit Mitgefühl und Reue erfüllen. Dann werden sie schuldbewusst zu mir aufblicken und an den Menschen denken, den sie durchbohrt haben. Sie werden um ihn trauern, wie man um sein eigenes Kind trauert. Und sie werden um ihn weinen, wie man um seinen erstgeborenen Sohn weint. Das ist der Ausweg, nicht nur für Israel, sondern auch für uns. In dem Moment, in dem uns der Geist deutlich macht, hey, du hast Jesus nicht König sein lassen, überführt er uns und zieht uns zurück zu sich und zu Gott, dem Vater. Und diese Verheißung gibt mir Hoffnung und Mut für Israel. Denn Gottes Verheißung mit diesem Volk ist noch nicht vorbei. Aber sie geht nicht an Jesus vorbei. Es wird der Zeitpunkt kommen, wo dieses Volk umkehren wird. Und sie endlich diesen Hirten bekommen, den Gott ihnen verheißen hat. Aber es geht nur in dieser Unterordnung unter den König. Und damit greift Sacharja ein Bild auf, das seit der Schöpfung eigentlich immer wieder da ist. Der Mensch ist berufen zu regieren. Er ist berufen zu regieren, aber er hat sich entschieden, selbst zu regieren. Statt zu sagen, willkommen, König Jesus, ich beuge mich vor dir, sagt der Mensch, ich bin König, ich regiere hier. Wo ich bin, ist oben. Ich bestimme, was richtig und was falsch ist. Ich bestimme, was ich mit meiner Krone mache. Sacharja sagt, wenn der Geist wirkt, dann werdet ihr erkennen, dass ihr da jemanden umgebracht habt. Und ihr werdet euch vor ihm beugen. Ihr werdet aufhören zu versuchen, selber Könige zu sein. Selber diejenigen zu sein, die ihr regieren wollen. Und ihr werdet euch vor diesem König beugen und eure Krone niederlegen. Ein Bild, was uns in der Offenbarung begegnet, Offenbarung 4. Denn dort legen die 24 Älteste ihre Krone nieder vor dem Thron. Sie wollen nicht mehr selber regieren. Sie beugen sich vor diesem König und beten ihn an. Kannst du wieder zurück in die PowerPoint gehen? Willkommen, König Jesus, ist eigentlich eine Hingabe an den König. Die eigene Krone zu nehmen und sich vor dem König und seiner Autorität zu beugen. Keine schöne und einfache Botschaft für uns heute. Wir leben in einer Zeit, in der Selbstbestimmung, ich sage, wo es lang geht, so groß ist wie noch nie zuvor. Aber genau dazu sind wir herausgefordert. Uns vor diesem König zu beugen und ihm die Herrschaft zu überlassen. Denn dieser König kommt mit Freundlichkeit und mit Verbundenheit, aber er kommt auch mit einem Anspruch, König zu sein. Das ist die Hauptbotschaft von Jesus. Wir denken oft, dass die Hauptbotschaft von Jesus ist, euch sind eure Sünden vergeben. Das ist genauso, als würde man sagen, der Sieg Deutschlands gegen Brasilien, WM 2014, wäre das Highlight der WM gewesen. War ein wichtiger Sieg, um überhaupt ins Finale zu kommen. Hey, aber das Finale musste gespielt werden und gewonnen werden, um die WM zu bekommen. Genauso ist es auch mit dem Evangelium. Das Kreuz ist eine wichtige Zwischenstation. Aber wenn ich das Kreuz erkannt habe und erkannt habe, dass Christus mir meine Sünden vergeben hat, aber ich immer wieder meine Krone aufsetze und sage, ich bin der King, ich sag, wie es lang geht, lebe ich an dem vorbei, was er für mich gemacht hat. Denn ich muss diesen Moment nehmen, wo ich sage, Jesus, das, was du für mich gemacht hast, das, was du über mein Leben sagst, das, was du für mein Leben bereithältst, das will ich tun. Und ich lege meine Krone dir zu Füßen und sage, regiere du in mir. Lassen wir das mal ganz praktisch werden. Nehmen wir mal das Thema Vergebung. Jesus sagt, vergebt. Nicht nur einmal, nicht zweimal, 7-mal, 70-mal. Und jedes Mal gebe ich meine Krone ihm zu Füßen und sage, ich vergebe, weil du es gesagt hast, weil das der Weg zum Leben ist. Die Person hat mir wehgetan und da wollen wir die Krone an uns reißen und sagen, ich will am liebsten Gericht halten. Die Person hat mich beleidigt, ich will Rache. Ich will Wiedergutmachung. Und Jesus sagt, nimm deine Krone und leg sie zu meiner Dornenkrone und vergib, so wie ich dir vergeben habe. Vielleicht sagst du, aber die Person war so fies. Dann sagt Jesus, lass los, damit du frei bist, etwas Neues zu empfangen. Neue Beziehungen. Hör doch auf, an dem Groll festzuhalten. Ich will etwas Weiteres für dich. Ich will, dass du lebst. Ich will, dass du endlich befreit bist. Nicht in der Abgrenzung lebst, sondern frei lebst. So wie ich das für dich vorgesehen habe. Vielleicht ist es für dich dran, deine Krone abzulegen. Jemanden zu vergeben. Vielleicht einen nächsten Schritt zu tun, mit der Person zu reden oder endlich wieder in die Gemeinschaft richtig reinzugehen, aus der du dich entfernt hast, weil dich jemand verletzt hat. Dafür musst du deine Krone ablegen und sie vor das Kreuz Jesu legen. Aber es ist nicht nur bei Vergebung so. Es ist im Umgang mit Geld so. Ich bestimme, wofür ich mein Geld einsetze. Ich bin der König meines Portemonnaies. Und Jesus sagt, du, ich habe mein Leben für dich gegeben. Und ich lade dich ein, zu vertrauen, dass ich dich versorgen werde. Ich lade dich ein, dich mir hinzugeben. Vielleicht sagst du, ich bin der König meiner Zeit. Ja, das bist du. Aber Jesus lädt dich vielleicht ein, deine Gaben, deine Interessen, deine Sehnsucht ihm zu Füßen zu legen und zu sagen, Jesus, mach damit, was du willst. Ich bin bereit, meine Zeit in deinen Dienst zu stellen. Dadurch riskiere ich vielleicht, dass ich eine Serie, zwei Serien weniger in der Woche gucke oder einem Hobby nicht mehr so nachgehen kann. Aber Jesus, das, was du willst, das soll geschehen. Vielleicht sagt Jesus zu dir aber auch, hier, nimm mal deine Krone der Beschäftigung ab. Das ist vor ein paar Wochen ist das in der stillen Zeit bei mir passiert. Da hatte ich einmal eine Andacht gelesen und da kam so die Frage, ist deine Beschäftigung nicht vielleicht ein Zeichen deiner Eitelkeit? Da habe ich gedacht, interessante Frage. Und dann wurde es ausgeführt und dann war so die Frage, ist doch ein schönes Gefühl, wenn man so beschäftigt ist, gerade in frommen Kreisen. Man hat so viel zu tun. Oh Johann, du bist immer so beschäftigt, so wichtig. Es fühlt sich so gut an. Und Jesus sagte, du, vertrau mir, ich krieg das mit der Gemeinde schon hin. Nimm dir Zeit für mich. Lerne mich kennen. Hör auf, die ganze Zeit so beschäftigt zu sein. Leg mal deine Krone ab. Und verbring einfach mal Zeit mit mir. Nicht mit den anderen Dingen, sondern nur mit mir. Nimm dir Zeit für mich. Wisst ihr, ich habe diese Krone immer wieder versucht aufzusetzen. Und das ist kein einmaliger Prozess. Vielleicht denkst du, warte mal, ich habe mich doch mal bekehrt. Ich habe doch schon mal meine Krone abgelegt und habe gesagt, Jesus, ich will dir folgen. Und vielleicht ist das genau dran für dich. Vielleicht bist du noch gar nicht weiter, sondern für dich ist es dran, deine Krone das erste Mal abzulegen vor die Füße Jesus und zu sagen, Jesus, ich will dir nachfolgen. Ich lasse mich taufen als Zeichen, dass ich das gemacht habe. Nicht, weil meine Eltern das wollten oder ähnliches, sondern weil ich dir nachfolgen will. Vielleicht ist das gerade dran für dich. Ansonsten ist dieses Krone-Niederlegen vor seinem Kreuz, vor seiner Krippe, vor seinem Kreuz ein tägliches Unterfangen. Und zwar nicht nur einmalig am Tag, sondern immer und immer und immer wieder. Die Art, wie ich meinen Arbeitskollegen, meinen Nachbarn begegne. Krone niederlegen. Zu sagen, Jesus, führe du mich. Das Gute ist, dass wir nicht alleine sind. Die Verheißung, die uns Sacharja hier gibt, ist, denn dann werde ich meinen Geist ausgießen über die Nachkommen Davids und die Bewohner Jerusalems. Das ist an Pfingsten geschehen. Wann und wie wir uns unterordnen können, wann wir vielleicht mit Reue erfüllt werden, weil wir versuchen, selber Könige zu sein, statt ihn König sein zu lassen. Das ist das Wirken des Geistes. Deswegen möchte ich dir nicht ein schlechtes Gewissen machen, sondern ich möchte dich einladen, dass du diese Adventszeit nutzt, zu spüren, wohin dich der Geist zieht, in welcher Situation er dich einlädt, Jesus willkommen zu heißen als König und zu sagen, Jesus, ich beuge mich vor dir, vor dem, was du sagst. Und ich lade dich ein, es aus einem Hören herauszumachen. Und wir wollen das mit einem Lied, mit einem Gebet gleich beginnen. Wir wollen gleich den König aller Könige anbeten. Wir wollen gleich sein Mahl feiern, was uns die Zusage gibt, dass er uns erlöst hat, dass er eine Grundlage geschaffen hat, dass wir mit ihm leben können. Ich entlasse euch nicht in eure Zeit, sondern ich entlasse euch in die Begegnung mit dem König, der heute gegenwärtig ist und euch zu sich ziehen möchte. Die Frage ist, bist du bereit dazu, ihn zu empfangen? Wir beten miteinander und neigen uns dazu. König Jesus, wir beten dich an und danken dir, dass du in diese Welt gekommen bist und freuen uns, dass du uns erlöst hast von dieser Macht der Sünde, die den Tod in unser Leben hineinbringt. Auch wenn wir noch leben, Herr, das haben wir an so vielen Stellen erlebt, aus unserem Leben oder aus dem Leben um uns herum. Und wir bitten dich, Herr, dass du uns befreist. Dass du uns befreist von dieser Macht der Sünde. Und dass du uns lehrst, dich als König in unser Leben hineinzulassen und dich regieren zu lassen. Wir halten uns, unsere Gemeinde, aber auch unsere Welt dir hin, König Jesus. Und wir bitten dich, dass du bald kommst. Wir bitten dich, dass du dein Volk Israel zu dir zurückrufst. Wir bitten dich, Herr, für all die Unschuldigen, die leiden müssen. Seien es im Gazastreifen oder in Israel. Wir bitten dich, Herr, für die Geiseln und bitten dich um Trost und Halt. Und wir bitten dich auch um die Geiselnehmer, dass sie dich erkennen, dass sie umkehren. Du bist der König, der Richter und der Erlöser. Und wir befehlen dir diese Situation an. Und wir sehen so viele Bruchstücke und Chaos in dieser Situation, die nur stellvertretend für den Rest dieser Welt stehen, wo noch so viel zerstört ist durch die Macht der Sünde. Und wir bitten, dass du bald wiederkommst und es wieder heil machst, weil dich dieser Zustand noch viel mehr schmerzt. Und hilf du uns, deine Repräsentanten zu sein, dass wir durch die Art, wie wir anderen begegnen, dieses Reich bauen können. Jesus, das erbitten wir in deinem Namen. Amen.